Zuerst möchte ich mich bei Ihnen wieder bedanken, dass Sie so gescheit sind und ausgewichen sind am Konfirmationsgottesdienst. Ich will niemand ausladen, außer wenn man kleine Säuglinge hier schreiend hereinträgt. Aber sonst will ich niemand ausladen, auch bei Konfirmationen nicht, sondern ich will alle einladen, aber wenn sie vernünftig sind, ist immer gut, wenn sie nicht gerade zur Familie gehören, dass wir den Gästen Raum lassen, das ist immer schön, die oft von weit her angereist kommen. Und wenn wir das ein wenig arrangieren können, darum machen wir auch immer den zweiten Gottesdienst. Auch am Himmelfahrtstag haben wir den zweiten Gottesdienst, nur nicht an Pfingsten. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. An dieser Stelle wollen wir ein Wort des Dankes auch sagen gegen unseren großen Gott, der sich in dieser Jugendevangelisation in der Schleierhalle als ein mächtiger Heiland erwiesen hat. Am letzten Abend, als die Halle völlig überfüllt war und Ulrich Parzani am Schlussteil seiner Ansprache war, brausten die Streifenwagen heran, um die Halle zu räumen, weil eine Bombendrohung über den Süddeutschen Rundfunk eingegangen war. Und wir haben es in ganzer Ruhe fertig machen können, ohne dass was geräumt wurde. Und da haben wir etwas gespürt, dass es auch dunkle Mächte gibt, die nicht wollen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum sollen wir auch heute an diesem Tag nicht nur der Konfirmanden gedenken, sondern auch Gott rühmen, dass er uns dies geschenkt hat mit einem so großen Hörerkreis, dass bald 9000 junge Leute am letzten Abend dabei waren und die Botschaft des Evangeliums gehört haben. Unser Jugendchor ist noch da und wird unseren Gottesdienst beginnen. wollen beten. Du großer und herrlicher Gott, du lässt uns nicht allein, aber wir ziehen uns so oft von dir zurück. Und das ist uns leid, dass wir uns vor dir verstecken und dass wir uns die Ohren zuhalten und dein Wort nicht vernehmen können. Da wollen wir dir danken, dass du redest. Auch manchmal so deutlich wie in dieser vergangenen Woche zu den jungen Menschen in unserer Stadt. Und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt unter uns gegenwärtig bist und zu uns redest, unsere oft verstockten und störrischen Herzen aufbrichst und dein Wort so uns sagen lässt, dass wir umkehren zu dir, dass wir das in Ordnung bringen, was vor dir in Ordnung gebracht werden muss. Hab vielen Dank auch für diesen Tag, dass du die Jungen und Mädchen, unsere Konfirmanden, befestigen willst im Glauben. Gib doch, dass sie an diesem Tag nicht am Äußeren stehen bleiben, sondern dass du sie fragst, ob sie ihr Leben dir geben wollen. Und lass das auch bei uns heute geschehen, dass es um nichts anderes geht als um dich. Und so wollen wir auch jetzt jeder für sich mit dir in der Stille reden. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören noch einmal den Jugendchor. Nun müssen Sie sich anstecken lassen und mitsingen. 129. Wir singen die Verse 1 bis 4. Den Chor wollen wir entlassen, der war schon in der Konfirmationsfeier dabei. Heute für die Konfirmanden ein Vers ausgesucht, nicht wie sonst einen Vers, der einem zum Trostwort werden kann in vielen schwierigen Augenblicken des Lebens, sondern es ist dieser Jesus-Worte, die uns mahnen. Es ist aus dem Gleichnis Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Und da wir hier etwas mehr Zeit haben als bei der Konfirmation, will ich den ganzen Text lesen. Und auch dann ausführlicher drüber predigen. Und Jesus fuhr fort in Gleichnissen zu ihnen reden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und jetzt kommt das Wort, das wir für die Konfirmanden genommen haben. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu bitten. Doch die wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie achteten nicht darauf und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft, wieder andere aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig, schickte seine Heere aus und ließ diese Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr trefft. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und holten zusammen, wen sie trafen, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, um sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Mann, der hatte kein Feierkleid an, und sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein Feierkleid an? Er aber brachte kein Wort heraus. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr, rede durch dieses Wort mit uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ja, so ein Tag, so wunderschön wie heute in unseren Konfirmandenfamilien, ist das schön, wie jetzt gefeiert wird. Da haben sich die Gäste von weit her aufgemacht, viel Strapazen auf sich genommen. Und so Jungen und Mädchen sind auch noch tüchtig realistisch und freuen sich auch über Geschenke noch. Die können alles brauchen, was man ihnen zusteckt. Und zum Fest gehört auch, dass das Essen liebevoll zubereitet wird. Es muss richtig schön sein. Dann hofft man, dass das ein netter Tag wird. Ob da wirklich einer dabei ist, der die Einladung zum Fest verweigert und sagt, ich komme nicht. Nun ja, in jeder Familie hat man so einen schrägen Vogel drin. Da gibt's irgend so einen Onkel, der auf seinen Geldsäcken sitzt und auch am Sonntag nicht kommen will und sagt, ich mach da nicht mit Familienfest, ich habe keine Zeit, ich habe so viele Termine. Aber das ist so ein komischer Mensch, wenn er nicht mehr Zeit hat, um sich in diesem kurzen Leben an den wenigen Freuden zu beteiligen. Aber da erzählt Jesus so eine grausame Geschichte. Von so schwierigen Menschen, die die Einladung zum Fest einfach ablehnen. Zuerst geht's da um einen König, der Hochzeit macht. Auch wenn unsere Könige ja tüchtig abgehalftert sind und die Parlamente sich anschicken, auch ihre letzten Taschengelder noch ein wenig zu kürzen, auch wenn die in die Millionen gehen und die auch schon spüren, was Darben heißt, aber sie können immer noch Feste feiern, die sich von unseren Festen wenigstens im äußeren Luxus etwas unterscheiden. Früher war das noch ein bisschen besser, wenn die Feste gefeiert haben. Mit Glanz und Gloria, da wird das Fest gerichtet, Ochsen werden gleich im Plural geschlachtet, da gibt es Festmähler, da werden die Platten aufgetragen, die Steaks sind gegrillt und in der Küche ist alles zubereitet. Da läuft schon alles auf Hochtuchen, das ist schon fast ein generalstabsmäßiger Plan, wie das alles organisiert wird, damit alle Leute satt werden und die Freude richtig gehen kann. In Israel hat man kein Fest unter 7 Tagen gefeiert. Da wird man ja erst langsam warm und dann geht die Freude so richtig los. Das muss ein Bombenfest gewesen sein, von dem Jesus redet. Und bitte bleiben Sie nicht an so kümmerlichen Hochzeitsfeiern hängen, wie sie bei uns oft gefeiert werden. Das sind ja heute oft Verlegenheitsfeiern, wo die Brautpaare sagen, vielleicht hebt's 3 Jahre. Das ist kein Grund zur Freude. Sondern da geht's um was anderes. Da geht's um ein Riesenfest, das veranstaltet wird. Der König will seinen Sohn vermählen. Nun leben wir heute in unserem 20. Jahrhundert ja auch bei dieser Kulturrevolution, die unsere Gesellschaft erschüttert hat, schon lange an der Stelle, dass viele junge Menschen gar nicht mehr wissen, was Heirat ist. Die meinen, da will man ein Papierchen abholen. Das kriegen sie im Schreibwarengeschäft, wenn sie Papier brauchen. Ich habe hier noch nie ein Papier am Altar bei einer Trauung verteilt, auch noch nie einen Trauschein. Da gibt es überhaupt kein Papier. Sondern da sind 2 Leute, die vor Gott etwas entdecken wollen. Ein Geheimnis. Dass es in unserer treulosen Welt ein Bündnis gibt, das alle anderen Verbindungen in Schatten stellt. Die Liebe von Mann und Frau bis zum Tod. Wenn Sie was anderes wollen, hat das mit dem, was die Bibel meint, nichts zu tun. Ich wollte, dass, wenn Sie schon eine Liebesbeziehung haben, dann so eine haben, die nie brechen kann. Und die erst durch die Treue geweiht wird. Das Schönste, dass man weiß, auch wenn ich enttäusche und wenn ich versage, der andere steht für mich ein und ich bin dem anderen das Größte, was diese Welt ihm bieten kann. Das Liebe. Der König will seinen Sohn vermählen. Ja, Sie merken, dass die Gleichnisse Jesu ja sinnbildlich gesprochen sind und verdeutlichen wollen, dass Gott wie seinen Sohn vermählt, ja, damit wird das Werk Jesu umschrieben. Jesus Christus will sich verbinden mit dem Bild der Brautliebe, das manche natürlich nur noch ein verschämtes Lächeln und Grinsen abnötigt, weil sie nicht mehr begreifen, was Liebe heißt. Die verstehen gar nicht mehr, dass in diesem heiligen Bild Gott das abgezeichnet hat, was das Geheimnis der Gemeinde Jesu in dieser Welt ist. dass Gott die liebt, die ihm gehören. Das ist solch etwas Großes, dass er sich mit sterblichen Menschen, sündigen Menschen verbindet. Wie eine Ehe, wie man zusammengehört, auch ganz äußerlich. Dass Jesus so sich verbindet mit unserer Welt, indem er mit Menschen Gemeinschaft macht, mit sterblichen, sündigen Menschen, das ist nur mit dem Bild der Ehe zu vergleichen. Und vielleicht könnten die Paare, die jetzt in einer Krise ihrer Ehe leben, wieder anfangen, ihre Ehe vom Urbild Jesu und seiner Liebe zur Gemeinde zu korrigieren. Das meint ja der Paulus, wenn er im Epheserbrief das Bild herzieht. So wie Jesus seine Gemeinde liebt, da sieht man nicht die Mängel und die Fehler. Heute Morgen könnte ja Jesus mit uns eine Inspektion machen und dann könnte er uns verdammen und zusammenhauen, was alles in der Woche nicht gestimmt hat. Und er kommt in der Liebe und sieht uns in die Augen und will uns in die Arme schließen. Das ist ja in der Ehe so groß. Wenn sie einander nur noch die Fehler sehen und einander rumkritisieren, dann hat es ja mit der Liebe nichts mehr zu tun. So wie Jesus seine Gemeinde liebt, er hat sich vermählt mit uns. Das konnte ich vorher bei den Konfirmanden nicht erklären. Es ist gut, dass wir einen extra Gottesdienst haben. Da kriegen sie mehr heute mit. Verstehen Sie, was das ist? Das macht der König, der Große, der hier dieses Fest veranstaltet. Und nun lädt er ein und sagt, kommt alle zur Hochzeit. Und die Diener überbringen die Einladung. Sie ist schön gedruckt, gold umrahmt. Das wird überreicht. Also da schaut man schon ein bisschen, hoffentlich werde ich nicht vergessen, wenn Gott so ein Fest macht, schließlich muss er doch auch an mich denken. Wir sind doch sonst so arg drauf aus, dass wir nicht benachteiligt werden. Aber wenn die Einladung kommt, und jetzt sind wir wieder da, wo ich mit den Konfirmanden sprach, da fühlt sich jeder von uns so stolz, dass er die wegwerfen kann. Zack, und schon liegt sie im Briefkorb drin. Okay. Brauche ich nicht. Und dann kommen die Abhaltungsgründe. Wenn man die einmal überprüft, was das für Gründe sind. Keine Lust. Die Schwaben sagen das so richtig mit der Betonung, Lust. Und sie merken gar nicht, dass das sie selber trifft. Wo sie Lust haben, das sind ganz andere dunkle Gebiete ihres Lebens. Dass sie gar nicht mehr wissen, was Freude ist in der Welt. Mit diebischer Freude können sie über die Fehler ihrer Mitmenschen reden. So machen wir es doch. Und haben wir unreine Gedanken. Wenn der König uns einlädt zum Fest. Wir müssen immer unterscheiden. Gott hat ja zwei Termine für uns. Die müssen Sie in Ihrem Terminkalender führen. Der erste Termin ist der Gerichtstag. Da wird keiner übersehen, muss jeder vorreiten, bloß für manche ist die Rechnung schon erledigt und das Urteil steht fest, freigesprochen. Und der andere Termin ist, dass er uns heute einlädt zum Fest. Den zweiten Termin versäumt keiner, den ersten dürfen Sie nicht versäumen, da müssen Sie alles dran setzen. Und es ist Festesfreude, da lädt Jesus nur ein, kommt, darf mitfeiern. Sie haben Termine, wir sind so im Geschäft drin, wir sind so überarbeitet im Moment. Später vielleicht einmal will ich mich damit beschäftigen. Und die Einladung wird abgelehnt. Unerhört. Ärgerlich. Unverständlich. Der König hat schon das Mahl so weit bereitet, die Ochsen sind geschlachtet. Er hat von seiner Seite alles so vorbereitet, dass man nur noch durch die Türe durchgehen muss. Nichts ist nötig. Er hätte ja sagen können, wer zur Hochzeit will, der muss 14 Tage vorher Holz hacken, damit man in der Küche Feuer machen kann. Und ihr müsst mithelfen, den Saal zu schrubben. So sieht's doch normalerweise aus. Nein, ist alles fertig und bereit. Kommt, es ist alles bereit. Und dieses Wort ist so abgegriffen bei uns, dass es gar nicht mehr uns bewegt. Kommt, es ist alles bereit. Nimm! Das geht durch die Türe hindurch. Noch viel schlimmer, dass das nicht bloß die Ablehnung ist, dass die sagen, danke, ich will nichts davon wissen, dass sie das nicht interessiert und sie auf der Seite liegen lassen, sondern dass die Einladung sogar zum Übermut herausfordert. Das kann man gar nicht erklären. Das würden wir uns mit keinem Menschen erlauben, wenn ein Nachbar sagt, komm zu uns rüber, wir gucken miteinander ein Fußballspiel an und wir sagen, danke, ich interessiere mich nicht, sagen wir es in einer höflichen Weise. Man sagt, wir trinken miteinander einen Kaffee, dann sagen wir eine nette Ablehnung. Aber die Boten der Einladung zum großen Hochzeitsfest wurden zu allen Zeiten immer auch wieder gehöhnt und geschlagen, verachtet und verspottet. Warum haftet oft unseren Evangelisationen so viel Feindschaft an? Gibt es etwas Schöneres, als dass ich in die Welt hineinrufe? Kommt! Dass ich mit neuen Mitteln und Methoden versuche, die Einladung zu überbringen. Das hat uns ja bei dieser Evangelisation in der Schleierhalle so bewegt. Wie viele kamen weit weg und wir die gehört haben. Doch das Erbitternde, dass etliche die Knechte misshandelt und töteten, das kommt davon her, dass es eine Feindschaft in uns gibt, im Menschen gegen Gott. Die geht so tief. Es gab einmal am Abend dort unten in der Schleierhalle ein erregtes Gespräch. Da sind drei junge Leute aus einem christlichen Kreis. Nachher noch haben sie dem Ulrich Parzani aufgelauert und gesagt, das dürfen Sie nicht mehr sagen, dass der Mensch nicht gut sei. Wir wollen uns bemühen. Sie haben uns alle zu schlechten Menschen gemacht. Ja, weil wir das nicht kennen und nicht wahrhaben wollen, wie tief in uns eine Ablehnung sitzt. Und da merkt man's, wie man sich dem Einladungsruf gegenüber verhält. Aus der Gleichgültigkeit kommt der Hass. Es bleibt nicht bei der Gleichgültigkeit. Der Hass folgt, die Feindschaft folgt. Aber dann geht die Geschichte so königlich weiter. Das Hochzeitsmahl wird auch deshalb nicht abgesagt. In unseren Tagen hat man den Eindruck, als ob unser deutsches Volk diesen Ruf der Einladung von sich weist. Ist die Zeit des christlichen Abendlandes zu Ende? Wahrscheinlich. Sind andere Kontinente in der Welt, die längst die Einladung gehört haben. Und sie brechen auf in großen Scharen und sie kommen, das ist eigentlich ein Abschnitt der Weltmission. Alle Tische wurden voll. Um die Sache Gottes brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Ich sorge mich heute Morgen, ob Sie mit dabei sind am Tisch. Ob Sie Ihre Kinder mit dabei haben am Tisch. Und Ihre Freunde und die, die Ihnen lieb und wert sind. Sie können immer wieder sagen, aber ist nicht so, dass alle Menschen selig werden. Wenn Sie der Meinung sind, stehen Sie gegen die Überzeugung Jesu. Hier steht etwas anderes drin. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und Sie können grübeln, solange Sie wollen, und sagen, gib mir eine Antwort, warum das so ist. Ich kann Ihnen es nicht beantworten, da dürfen Sie Gott selber fragen. Aber es ist gut, Sie hören die Worte Jesu. Und Sie kehren um, solange es Zeit ist. Da kommen Sie in großen Scharen von den Hicken und Zäunen her. Und da lädt der König ein und viele kommen. Wenn man das erleben darf, ich habe das in den letzten Wochen verschiedentlich erlebt, dass Menschen von ganz weit außen zum ersten Mal begreifen, was im Evangelium ihnen angeboten wird. Und wie die begierig zupacken. Nur wir, die wir schon die Ohren vollgestopft haben von dem Ruf, wir können oft gar nicht mehr richtig hören. Wir verstehen es nicht. Und die kommen dann plötzlich und wissen, da geht's jetzt darum, dass ich zupacken muss und die Einladung annehmen und sie kommen und treten ein. Jeder darf kommen, jeder. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es liege vielleicht doch noch an Gott, weil da das steht mit Berufen und Auserwählt, dann grübeln wir gern und sagen, sicher ist Gott schuld. Nein, es ist meine konkrete Verantwortung, wenn ich den Ruf ablehne. Es geht nicht darum, dass ich eine Kirchenbank drücke. Es geht nicht darum, dass ich etwas auswendig lerne. Es geht nicht darum, dass ich den Pfarrer nicht grüße. Es geht darum, ob ich am Hochzeitsmahl heute teilhabe. Heute. Und dann in der Ewigkeit. Jesus lädt uns ein, dass wir jetzt mit ihm uns fest verbinden. Dann kommt dieser furchtbare Schluss der Geschichte. Der Blick wird weggelenkt von den vielen, die am Tisch sitzen, die Einladung angenommen haben, dass da einer ist, der kein Feierkleid anhat. Das ist normalerweise ein Thema, das die Christen fälschlicherweise beim Abendmahl abhandeln. Bin ich würdig, das Abendmahl mitzufeiern? Und manche, die machen richtig krankhaft sich Überlegungen, Darf ich das Abendmahl überhaupt feiern? Deshalb will ich es Ihnen ganz klar sagen, es geht nicht bloß ums Abendmahl, es geht nicht um irgendeine kirchliche Sakramentshandlung, sondern es geht um Ihre Teilhabe an Jesus. Sind Sie würdig? Haben Sie das Feierkleid an? Wir können nicht, wie wir sind, dort teilhaben am großen Fest. Das geht nicht. Wenn wir so kommen, keiner kann vor Gott hintreten. Keiner. Und das ist gut, dass Jesus das immer wieder so klipp und klar sagt. Dass wir ein neues Kleid kriegen, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Es wird uns, wenn wir im Glauben ein wenig wachsen, nicht die Überzeugung mehr zuteil, wir werden immer besser. Sonst wird uns immer mehr drücken, wie wenig wir von dem hochzeitlichen Kleid haben. Und ich bitte, Herr Jesus, deck uns zu. Und jetzt lass dieses Kleid, dieses neue Kleid deiner Gerechtigkeit über alle meine dunklen Stellen fallen. Reinige mich durch und durch, dass ich würdig bin. So wollen wir ja auch zum Abendmahl immer gehen. Herr, ich bin es nicht wert, bin nicht würdig. Aber dein Blut deckt mich zu und macht allen Schaden gut. So will ich jede Minute meines Lebens leben und mich freuen, dass ich kommen darf mit dem Ehrenkleid Jesu, das er mir anzieht und das ich habe. Dann werden alle Tische voll. Hoffentlich sind wir dabei an diesem Tisch und nehmen die Einladung an und sagen, Herr, Freude wollen wir haben. Das ist ja wichtig, nicht bloß jetzt für junge Konfirmanden, die viel gehört haben, dass das noch einmal deutlich wird, das ist eine Einladung Jesu. Es geht nicht um die Teilnahme am Gottesdienst oder sonst etwas Äußeres, was man absolvieren kann, sondern Sie, die Sie oft im Gedränge drinstehen und viele von Ihnen, die durch viele Nöte und Bedrückungen hindurchgehen, sollen es wissen, ich darf jetzt teilhaben am Fest. Hochzeit ist angebrochen, Gott will sich vermählen. Wir wissen gar nicht, was vor unserer Welt noch liegt. Das erwähnt Jesus, wie die Stadt angezündet wird. Ist das alles nicht Gericht Gottes, was in dieser Welt geschieht? Und mittendrin in dieser unheimlichen Welt wird schon die Hochzeit gefeiert. Das Fest ist da. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Da ist eine fröhliche Gemeinde zusammen, die sich freut, dass Gott in dieser Welt sich verbunden hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dass wir nicht mehr als die Weisen dastehen, sondern ihn haben und ganz fest mit ihm verbunden sind. Im Tod und im Leben. Amen. Dann singen wir vom Lied 222. Das ist ein Missionslied. Wir singen die Verse 1 bis 3, 222.
Thank you. beten.
Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir zur Freude berufen sind. Bei uns ist so viel Trauriges da, so viel Bekümmernis, so viel Belastung. Und dann mach bei uns jetzt die Freude so groß über dein Kommen, über dein festes Verbinden mit uns, über dem, was du uns auch in deiner Gemeinde schenkst, an deiner Gottesnähe. Und dann lenke unseren Blick weg von dem, was uns niederdrückt und ängst, dass wir uns immer wieder trösten und stärken in deiner Nähe, dass das ein Bund ist, der nicht bricht. Deine Hochzeitsbindung an deine Gemeinde, dass das dein kein aufkündbarer Bund ist, sondern dass du treu dabei bleibst, auch bei unserer Lässigkeit und Untreue. Und das bekümmert uns auch oft, dass wir deinen Ruf so weit von uns wegschieben. Wir möchten dich jetzt bitten, dass diese Konfirmanden an diesem Tag nicht von den äußeren Dingen erdrückt werden, sondern von dir persönlich gerufen werden in deine Nachfolge. Und wir möchten das auch bitten über so vielen Menschen, die dem Namen nach dir gehören und doch gar nichts von der Freude wissen, die das immer als einen Zwang ansehen, dass sie Christen sind, als eine Belastung, dass sie doch erkennen, wie du sie überschütten willst mit Freude, wie du sie tränken willst mit lauter Gütern, wie sie tagtäglich die Fülle haben in dir. Öffne uns die Augen in deinem Wort, dass wir merken, wie du uns beschenkst. Und wir wollen dich jetzt auch bitten, wenn dein Evangelium, dein Einladungsruf weitergetragen wird, dass es viele annehmen in all den Ländern, in denen es weiter verkündigt wird. Wir wollen dir auch danken, was du uns geschenkt hast in den zurückliegenden Tagen in dieser Evangelisation an jungen Menschen. Lass es bitte kein Strohfeuer sein, sondern gib du Wirkung, die bleibt bis ins ewige Leben hinein. Und dann zeig uns, wo wir dein hochzeitlich Kleid noch nicht übergestreift haben, wo noch die alten Flecken und Runzeln an uns sind, dass wir uns heiligen in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben heute Abend einen Abendmahlsgottesdienst, einen schlichten, kurzen Abendmahlsgottesdienst. Ich will Sie auch dazu einladen, das ist nicht nur auf die Konfirmanden beschränkt, weil Jesus ihnen das sagen will, für dich in den Tod gegeben. Am Himmelfahrtstag haben wir zwei Gottesdienste. Das belastet mich schwer, was in den zurückliegenden Jahrzehnten in Demontage des Himmelfahrtsfestes geschehen ist. Das hat nicht begonnen mit der Welt, die diesen Tag missbraucht und umgepolt hat, sondern mit der Verkündigung des Evangeliums. Dass Jesus in die unsichtbare Welt aufgenommen wird. Jesus Christus herrscht als König, das wunderbare Himmelfahrtslied, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist eines der wichtigen Festtage. In der DDR ist es ein Arbeitstag. Ich freue mich, wenn Sie wandern, aber an diesem Tag dürfen Sie nicht ohne Verkündigung des Gotteswortes sein. Dann gehen Sie dorthin, wo Sie die Himmelfahrtsbotschaft hören. Das war doch noch nie ein Verstandesproblem. Was soll das ein Verstandesproblem sein? Im Alten Testament ist doch nicht ein Dreistock-Weltbild, dass Gott in der Höhe wohnt. Da ist, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Vor 3000 Jahren hat kein Gläubiger in Israel gemeint, Gott wohne in den Wolken. Ist doch dumm. Du musst doch mal in der Bibel lesen. Es war doch noch nie die Denkungsart, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum ist es mir wichtig, dass wir das Himmelfahrtsfest wieder haben. Wir danken Lutz Frankenberger, dass er predigen wird in beiden Gottesdiensten. Ich will Sie dazu einladen, auch Kindergottesdienst wird sein. Immer wieder die Eltern mit den kleinen Kindern leiden etwas an unseren Gottesdiensten. Wir haben drüben Übertragung auch beim zweiten Gottesdienst. Darf ich Ihnen das wieder sagen? Ich will kein Kinderschreck sein, sondern mich riesig freuen, dass Kinder noch geboren werden. Das wissen Sie, und da freue ich mich mit. Aber darum haben wir drüben auch eine Übertragung geschaffen, dass Kinder mit Bauklötzen spielen dürfen und trotzdem die Eltern teilhaben an der Verkündigung des Evangeliums. Jetzt haben wir kurzfristig noch eingesetzt eine Kleideraktion Uganda. Ich habe das ja im Gemeindeblatt noch einmal beschrieben. Ich will jetzt wieder niemand kränken. Ich bin im Verein für deutliche Aussprache. Noch einmal. Niemand soll jetzt seinen Kittel ausziehen oder sein Hemd und für Uganda spenden. Das ist nicht nötig, das wäre auch falsch. In Afrika ist noch wichtiger das Geld. Mit der Verteilung von Kleidern ist das immer problematisch, sondern umgekehrt. Wir haben oft unsere Schränke voll und wissen nicht, was wir tun können. Das, was man an der Straße ablegt, das wird kommerziellen Verwertern gegeben. Das wird zum Beispiel nach Syrien exportiert und kommt dann was Verwertbares in die Second-Hand-Shops. Das kommt nicht den Notleidenden zugut. Der Erlös kommt dann meist einem Sozialwerk zugut, aber das sind kommerzielle Firmen. Darum haben wir das, wenn wir das mit dem Schiff transportieren, im Container. Ein Container mit 32 Kubikmeter kostet uns 16.000 Mark ab Bremen. Das soll Sie es rechnen können. Darum sagen wir immer, wenn Sie etwas geben wollen, können Sie selber tun, aber bitte geben Sie pro Kilo 4 Mark dazu für die Versendungskosten. Wenn etwas übrig bleibt, wir kriegen kostenlos EG-Lebensmittel, die wir mitversenden, müssen aber den Versand dafür tragen. Versandkosten. In diese Hungerlager, in diese Internierungslager in Uganda, wo die Baganda-Stämme im Moment so leiden unter der jetzigen Regierung. Wir können da einen Dienst tun, die Kirche von Uganda hat Zutritt zu den Lagern und kann das verteilen. Am nächsten Freitag und Samstag nach Himmelfahrt unmittelbar, Freitagabend und Samstag früh wollen wir das verpacken. Wir wollen es diesmal in Pressballen tun, um den Platz noch besser auszunutzen, weil das ja nach Volumen geht in den Containern. Wer uns helfen kann, wir brauchen da ein paar starke Männer und ein paar starke Frauen und auch zum Vorsortieren, das ist uns eine Hilfe. Sie können diese Kleider abgeben, unterm Gemeindehaus, unter der Treppe, am Himmelfahrtsgottesdienst einfach abstellen. Oder am Freitag zwischen 4 und 6. Bitte sonst zu keiner anderen Zeit, weil das so schwierig ist, dann laufen unsere anderen Büros nimmer und verstehen Sie, das müssen wir etwas einfach machen. Nun kommen so viele Leute zu mir und sagen, ich habe da noch eine Krawatte von meinem Urgroßvater, die war mal ganz schön. Das ist schön, wenn Sie die stiften, da freue ich mich von Herzen mit. Bloß wollen wir nicht mit Trompetenstößen jede Unterwäsche begleiten, die wir hier stiften, verstehen Sie? Sondern es soll dann lautlos laufen, dass wir unsere Kraft nicht dran verzehren, darf ich so offen sagen. Sondern dann hat das einen Dienst, dann helfen Sie uns, wenn wir das lautlos tun und dann so machen, ohne großen Aufwand. Gebrauchte Kleidung gibt es in unserem reichen Land viel und es gibt auch Leute, die, wenn sie einen schäbigen, abgeschobenen Anzug hergeben, meinen, das sei noch ein Werk, das wirklich morgen in der Zeitung stehen müsste. Also so sehen wir die Sache nicht an, sondern wir meinen, es ist gut, wenn wir das sinnvoll verwerten können und es löst große Freude aus. Der Krankenhausverwalter von Uganda war letzte Woche bei uns und hat es noch einmal ausgesprochen. Wir wollen nur unsere Kraft nicht dran binden und Missionsspenden nicht hier dafür nehmen. Wenn Sie mehr Geld geben bei dem Betrag, dann werden wir Lebensmittel damit transportieren, vor allem Trockenmilch, die einen großen Dienst tut an den Kindern. Ich habe diese Kinder mit den roten Haaren gesehen, mit diesen furchtbaren Mangelerscheinungen. Eine Frau, die mir die Brust entgegenstreckt und sagt, ich kann mein Kind nicht stillen. Und diese Bilder lassen mich nicht los und wir sind konkret dran und helfen da. Vielen Dank, dass ich so ausführlich erklären konnte, dann geht's nicht übers Papier. Und Sie wissen auch Bescheid, ich meine es nicht böse, sondern wie wir effektiv arbeiten und unsere Kraft zusammennehmen. Wer helfen kann, da wäre ich froh, wenn Sie es uns sagen bei dem Verpacken. Ein paar hatten sich gemeldet, wir brauchen noch ein paar, das ist schön. Es sollten vielleicht Leute sein, die sonst nicht mit Diensten gerade überfüllt sind und sagen, ich bin ein Praktiker und da könnte ich vielleicht mitmachen. Wir fahren zum Gemeindetag nach Essen am Fronleichnamstag, da ist auch die Hofackerkonferenz hier in Stuttgart in der Schleierhalle. Ich möchte dazu noch einladen, das ist in Essen ein großes Erlebnis. Hinten sind die Programme und die rosa Zettel zur Anmeldung. Wir brauchen dafür keinen Urlaubstag, weil wir in der Nacht hinfahren, wer es möglich machen kann, das ist gut. Unser Opfer heute am Konfirmationstag haben wir für unsere eigene Gemeinde bestimmt, zum Beispiel Jugendarbeit. Wir haben da so manches, was immer in aller Stille läuft und getan wird für unsere Freizeiten, Zeltmaterial und so fort, aber auch andere Dinge. Vielen Dank für alle Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.